das wirklich davon spricht und bitte euch dafür aufzustehen. Wir lesen aus Matthäus Evangelium Kapitel 14. Die Speisung der 5000, wie es hier die Überschrift ist, aber darüber reden wir noch, ob es 5000 waren. Lass uns in Matthäus Evangelium Kapitel 14 ab Vers 13 zusammenlesen. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Also er hörte, dass Johannes dem Täufer umgebracht wurde und er wollte sich zurückziehen. Und als er sich zurückziehen wollte, folgten sie ihm, also die Menge, aus den Städten zu Fuß nach. Naja, da gab es ja auch nie die Autos nicht. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Da sprach er, bring sie mir her, Herr. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach das Brot und gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Setzt euch bitte. Das ist das Wunder, wie es hier überschrieben ist, die Speisung der 5000. Das Wunder, das ist das einzige Wunder, das in allen 4 Evangelien vorkommt. Das Wunder der, die Speisung der 5000. Es gab so ein ähnliches Wunder, wo Jesus auch eine ganze Menge satt gemacht hat. Aber das Wunder von den 5000 Menschen, also nur Männer, ohne Frauen und Kinder, die kommt in alle 4 Evangelien vor. Zum Beispiel in Markus 6, in Lukas 9, in Johannes 6 kommt dieses Wunder vor. Und hier in Matthäus Evangelium Kapitel 14. Dieses Wunder ist natürlich nicht einfach beliebig geschrieben worden und nicht willkürlich, weil sie nett ist, sondern weil es von einem schöpferischen Wunder spricht. Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich persönlich habe sehr oft mit so einer Herausforderung zu tun, und muss zugeben, dass dieses Wunder mich sehr anspricht. Denn wir sehen ja hier gleich, was stattfindet, aber ich möchte euch erstmal von meiner Erfahrung sprechen. Ich komme ein bisschen rum in verschiedensten Gemeinden und es ist nicht mehr ein Geheimnis, dass mit andersartigen Menschen und mit einer großen Volksmenge zu tun haben. Und wenn ich euch heute Morgen frage, wer von euch will Menschen erreichen? Was meint ihr, wie viele Hände hochgehen? Das war mir klar. Das sehe ich. Dieses Wunsch ist in der Tat in den meisten Gemeinden, die ich kennengelernt habe. Aber die größte Frage kommt immer direkt danach. Aber wie geht das denn? Ich meine, es ist in der Tat nicht einfach, Menschen zu begegnen. Menschen bringen viele Herausforderungen mit sich. Und ich kann euch wirklich sagen, und ich das ist einfach Tatsache. Ich habe schon mal mit Steine gearbeitet. Ich habe schon mal in meinem Leben gepflastert. Aber ich kann euch ganz einfach sagen, mit Steine zu arbeiten, ist viel einfacher als mit Menschen. Ist wirklich so. Steine verletzen nicht so. Die schenken vielleicht ein Wunder. In 2 Wochen ist es wieder weg. Ist nicht mal die Rede wert. Menschen können ein bisschen tiefer verletzen. Und manchmal dauert es. Menschen kommen nicht alle gleich, alle Pflastern sehen gleich aus. Wenn du sie hinpflasterst, sagst du, wie toll, wie schön. Wenn Menschen zusammenkommen, entsteht ein bunter Haufen. Und gerade wenn sie aus anderen Kulturen und Sprachen kommen, bringen in der Tat mit sich keine einfachen Probleme mit sich. Von daher, dieses Wunder spricht mich so ein bisschen an. Und Eine gewisse bescheidene Erfahrung bringe ich auch mit, indem ich dieses Wunder lese. Dieses Wunder ist ein schöpferisches Wunder und ein sehr herausforderndes Wunder. Deswegen kommt oft die Frage, wir wollen die Menschen erreichen, aber wir wissen nicht wie, Bruder. Und heute möchte ich euch über drei Gedanken, nicht weil drei so schön sind, einfach über verschiedene Dinge reden, aber ich will sie unter drei Gedanken zuordnen. Als ich in der Türkei war, haben wir gesprochen, okay, das erste Mal natürlich, wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich nur bereit gestellt. Übrigens, ist eine ganz ehrenamtliche Tätigkeit, ne, im Ausland, was ich tue. Hat mit meiner Missionsgesellschaft nichts zu tun. Ich bin nur als ehrenamtlicher Evangelist unterwegs. Nichts. Ich kriege mein Essen, das war's. Punkt. Also es gab Tage, wo wir ganz spät um 12 Uhr mal Essen bekommen haben. Der Bruder, mit dem ich mitreise, der spricht kein Arabisch, er bringt ja auch die Spenden, er hilft die Leute sozial und ich bin derjenige, der das Wort mit sich bringt. Und einmal, das erste Mal, als sie sagten, wir gehen heute in eine Stadt, ich glaube, da sind ein paar Leute zusammen, habe ich gedacht, okay, dann gehen wir mal hin. Und ich, so meine Vorstellung, ja gut, 20, 30 Leute warten auf mich, gehe hin, plötzlich saßen 500 Menschen vor mir und wollten das Wort und die Hilfe hören. Mir ist klar, dass ob im Irak oder Syrien oder im Libanon, wo ich auch war, oder in Jordanien oder in der Türkei, mir ist schon ganz klar, dass die Leute erstmal nicht das hören, was du sagen willst, sie wollen erstmal deine Taten hören. Mir ist ganz klar, dass sie erstmal nach Brot suchen. Sie leben nun mal nicht in Deutschland, das ist nicht so ein soziales Land. Und plötzlich stehen 500 Menschen und warten auf ihre Hilfe und manche vielleicht rechnen gar nicht damit, dass sie gleich das Wort hören. Und ich rechnete gar nicht damit, dass etwa 500 Menschen jetzt auf das Wort vielleicht oder das Wort hören sollen. Und ich stand vor einer Menge und dachte, Herr, schenk du doch mal. Das ist erstmal eine Herausforderung. Ich meine, das ist nicht das, ich stand vor vielleicht mehr als 1000 von Leuten. Sogar mehr als 2000 Leute stand ich oft. So ist das Problem nicht. Nur manchmal unsere Vorstellung von bestimmten Sachen können uns vielleicht herausfordern. Und ich habe das schon mal in meinem Heft Flüchtlinge erreichen geschrieben. Die Flüchtlingswelle, die wir so als Welle erwähnen, kann natürlich eine Überforderung sein. Aber wann? Ich sag mal, eine Herausforderung ist das immer. Menschen bringen immer eine Herausforderung mit sich. Wenn ich diese Herausforderung mir anschaue, sie tief in die Augen schaue und sage, ich will dich begegnen, dann verwandelt sich die Herausforderung zu einer Chance. Und wenn ich diese Herausforderung einfach aus dem Weg gehe, verwandelt sich diese Herausforderung zu einer Überforderung. Deswegen ist es unsere Entscheidung, was wir mit der Sache machen. Und Jesus war 100% Mensch, wie du und ich, außer die Sünde. Wir können von einem Menschen reden, wir können von einem Mann reden, der voller Gefühle war, der gerade seinen Freund verloren hat, der gerade traurig ist darüber, dass Ungerechtigkeit stattfindet hier auf der Erde, wie gestern, und kommt und will sich zurückziehen, will einfach Stille haben und plötzlich rennen die Leute hinterher und Jesus sagt nicht, lasst mich in Ruhe, ich habe gerade keinen Bock und Lust auf euch, ich habe keine Zeit. Das ist ein Bild für mich, dass Gott verfügbar ist und was für ein Herz Gott für die Menschen hat. Er erbarmte sich über ihn. Und genau diese Aussage finde ich genauso in Matthäus, auch im gleichen Evangelium, Kapitel 9, Vers 36. Er hatte Mitleid mit der Menge, schon wieder. Das war sein Herz, er schlug für diese Menschen. Und oft wollen wir in der Tat geben, weil wir sein Herz geben. Und wenn wir Römer Kapitel 5, Vers 5 lesen, der Geist Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen. Und dadurch auch die Liebe Gottes in unsere Herzen. Ich muss euch zugeben, am Anfang, als ich so hier und da schon ganz schlimme Ecken im Irak oder Türkei, jetzt noch diese Reise, da war ich bei einer Familie, man verkneift sich schon die Tränen, ne? Also es gibt schon harte Momente, also man muss manchmal sogar beten, Herr, mach mich doch mal ein bisschen härter. Aber es gibt Momente, wo du merkst, meine Güte, da muss man echt ein Stein sein, um sich nicht zu bewegen. Ganz harte Geschichten, Leute. Was man da für Geschichten hört, was für Bilder man dort sieht, ist nicht manchmal so einfach zu verkneifen. Das nimmt man mit. Und dann schämt man sich zu Hause, dass mal man Essen wegschmeißt oder so. Ich sehe die Geschichte hier und ich kann euch nur mitgeben, wenn ihr geben wollt, dann fangt mal an zu empfangen. Das Erste, was ich sagen möchte, empfange, um geben zu können. Weltweit übrigens, liebe Freunde und Geschwister, leiden etwa 900 Millionen Menschen nicht unter Armut, sondern sie haben nicht genug zu essen. Ich weiß, dass wir das Problem hier in Deutschland nicht haben. Wir haben eher das Problem, wo gibt's Diätprogramme? Wo gibt's denn Fitnessprogramme? Darunter leiden wir. Nicht, wo gibt's was zu essen? Denn wir haben genug zu essen und in Deutschland, ich habe mal nachgeschaut, es wird jährlich, haltet euch fest, für 20 Milliarden Euro Lebensessen eingekauft. 20 Milliarden. Das heißt, ich könnte jahrelang Häuser und Nahrung an die Flüchtlinge transportieren. Ist berechtigt, aber haltet euch mal nochmal fest. 21% davon wird in Deutschland weggeschmissen. Genießbare Lebensmittel, 21%. Für 20 Milliarden wird eingekauft, 21% davon wird weggeschmissen. Das heißt, ich will nicht die 20 Milliarden, ich will nur die 21%. Das reicht mir. Hier habe ich ein Wunder vor mir. Jesus macht ein Wunder. Und Jesus kann täglich Wunder tun. Und er tut es täglich. Aber wenn wir erstmal dieses Wunder betrachten. Hier sehe ich eine Lektion für mich in Vers 15. Ich soll die Herausforderung begegnen, empfange, um geben zu können. Schaut euch mal das bitte an. Die Jünger wollten die Menschen einfach wegschicken. Sie kamen, die Volksmenge kam, die Jünger waren mit Jesus und die Zeit war schon um. Wenn die Sonne untergeht im Orient, da denkt man schon ein bisschen und damals waren sie nicht so beleuchtet wie heute. Und übrigens, die Dörfer waren doch besiedelt. Ich war ja schon mal da, jetzt sind nur so ein paar Kirchen aufgerichtet. Touristengegend, das war's. Aber damals war die Gegend schon ein bisschen besiedelt. Und die Jünger kamen auf die Idee, weißt du was, Herr? Ich glaube, du hast nicht genug Erfahrung. Weißt du was, wir kommen mit unseren Ratschlägen. Schick doch die Leute in den Dörfern, damit sie was zu essen holen. Und das zeigt mir, unter welcher Armut wir manchmal leiden. Die Armut, unter der die Kirche heute in Deutschland leidet, ist nicht, dass sie nicht genug zu essen hat, sondern dass sie unter geistlicher Armut leidet. Und das ist für mich eine große Katastrophe, wenn eine Gemeinde eine Herausforderung nicht angehen will, sondern sagt, hey, am besten schicken wir die Leute irgendwo, keine Ahnung. Wundert euch nicht, dass Menschen kommen und bei euch, wenn sie bei euch keine Nahrung finden, dass sie woanders gehen. Und in der Tat habe ich mir schon mal die Frage gestellt, wie kommt ein junger Mann, so ein kluger junger Mann, so ein jemand, der unter viel Freiheit lebte, darauf Salafist zu werden? Ich verstehe das bis heute, vorne und hinten nicht. Denn wer sich mit dem Islam beschäftigt, der weiß ganz genau, dass vorne und hinten nicht passt. Und ich sage das aus Überzeugung. Aber was treibt solche Menschen dazu, dass sie werden? Eine gewisse Antwort habe ich schon. Das ist ein Hinweis auf die Armut der Kirche in Deutschland und die Werte und Normen, die nicht mehr vertretbar sind. Jugendliche suchen nach Richtlinien. Sie suchen nach klaren Ansagen. Und ihnen werden das nicht gegeben. Geistlich werden sie nicht ernährt, sie suchen irgendwo im Müll. Und im Müll heißt auch oft im Islam. Obwohl viele Muslime jetzt den Islam verlassen. Ich kann euch nicht Hunderte, nicht Tausend, wir reden mittlerweile von Millionen. Das ist nicht übertrieben. Allein die Kurden heute in Syrien haben alle nicht nur Einzelne, sondern es gibt gruppenweise Muslime, die proklamieren, dass sie den Islam verlassen wollen. Sie wollen nicht mehr damit zu tun haben. Aber die Jünger, was ich sagen will, wenn wir nichts mehr zu geben haben, dann suchen sich die Menschen woanders nach Nahrung. Und Jesus sagt, nichts da. Ihr schickt die Leute gar nicht und nirgends hin. Du gibst ihn. Du bist verantwortlich dafür. Du bist verantwortlich dafür, du Schwester. Du stehst hier und ich habe dein Herz gefüllt, erfüllt und jetzt gibst du aus dem, was ich dir gegeben habe, weiter. Nicht du schickst sie in den Dörfern und nicht du spielst auf einen Ratgeber. Herr, wir raten dir, schick doch die Leute, das ist viel zu groß für dich und für uns auch. Und wisst ihr, in Johannes Evangelium Kapitel 6 kam noch der Finanzierer dazu. Hey, es sind ja noch nur für 350 Dinare. Da, weißt du, wenn wir das kalkulieren, reicht doch nicht. Weißt du, der Finanzierer kommt noch dazu. Und fangen wir an, doch dann ganz natürlich realistisch. Ich bin auch sehr oft realistisch. Übrigens, Glauben ist nicht gegen Verstand. Glauben ist gegen das Sichtbare. Wir denken immer, Glauben ist für dumme Leute, Glauben ist für die Kluge, die ein bisschen mehr denken. Glauben ist nicht gegen dein Verstand. Glauben ist gegen das Sichtbare manchmal. Und die Jünger hatten den Herrn gerade vor ihre Augen, doch sie hatten eher die Herausforderung davor und malten ständig die Herausforderung vor den Augen und der Herr wurde immer kleiner. Wisst ihr, wie die Herausforderung bei Petrus, als er übers Wasser lief? Am Anfang, Jesus war groß, lass mich doch mal laufen zu dir. Jesus sagt, dann komm doch. Komm doch. Und plötzlich läuft er Richtung Jesus und plötzlich wurde Jesus immer kleiner. Die Blicke richteten sich auf die Wellen und die Wellen wurden immer höher und größer und Jesus immer kleiner und er wurde auch kleiner. Er sank in die Herausforderung. Und irgendwann kommst du gar nicht schwer daraus, es sei denn, du sagst, Herr, hilf mir. Ich war kleingläubig. Nicht ich war dumm, sondern kleingläubig. Ich habe die Sache mehr gesehen als deine Person. Und Jesus erbarmt sich und die Jünger sagen, die Stunde ist schon vorgeschritten. Weißt du, es ist schon spät. Entlass doch das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise holen. Hudson Taylor war das, soweit ich denken kann, der gesagt hat, hör auf, deinen Gott ständig zu sagen, wie groß dein Problem ist. Sag doch einmal dein Problem, wie groß dein Gott ist. Aber was wir tun, wir kommen ständig mit viel sogar Selbstleid, wir können es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir sehen die Herausforderung. Wir wissen, wir schaffen es nicht. Und wir schreiben uns immer kleiner. Und der Herr, der mit uns ist. Und die Jünger hatten genau den gleichen Fehler. Aber ich möchte euch heute ermutigen, empfange doch. Empfange, um geben zu können. Noch vor kurzem haben Freunde von mir, die so wie ich aussehen, natürlich auch, ich habe viele andere Freunde, viel mehr sogar. Aber die sahen wie ich aus, sind in eine einheimische Gemeinde gegangen. Sie sagt, kein Mensch hat uns gesehen, kein Mensch hat uns beobachtet. Und wir sind nicht einmal hingegangen. Sie sagten, wir waren gezwungen, woanders hinzugehen. Seht ihr? Gott sei Dank in eine andere Gemeinde, aber nicht woanders, wo ganz anders. Aber wenn sie keine Nahrung bei uns finden, wenn sie nicht wirklich auch satt werden, merkt euch bitte, eine große Lektion in der Geschichte ist nicht, dass sie gegessen haben, sondern Das ist eine Aufgabe an euch. Was denkt ihr, was ist das größte Wunder hier? Vielen Dank, sie wurden satt. Ich kann essen, aber doch nicht satt werden. Nobelrestaurants, wisst ihr? Mein Nachtisch ist immer ein Döner, wenn ich dazu eingeladen werde. Ich meine, einmal wurde ich dazu eingeladen. Aber Nachtisch ist immer, wo gibt es einen Dönerladen? Hey, das Wunder ist nicht, dass sie gegessen haben, sondern sie wurden satt. Das heißt, sie kommen nicht eben mal zum Gottesdienst am Sonntag und kommen, bekommen ein paar Brocken mit und essen so ein bisschen und beruhigen sie sich wie eine Sonnenspritz, so eine Beruhigungstablette und gehen nach Hause und das war's. Ich hoffe, das reicht für die ganze Woche. Nein, sie werden satt, dass sie sogar was übrig haben später und darüber rede ich gleich. Aber das Wunder für mich ist, die Leute hatten genug. Ob Jugendliche, ob Kinder, ob Erwachsene. Und wenn ich mir meine Kultur oder die russlandsdeutsche Kultur vor Augen male, ich habe nicht mit 5000 Männern hier zu tun, 5000 Menschen, sondern mit nur 1000 Männern. Und wenn ein Mann wie mein Vater unter ihnen war, dann hat er locker 12 Leute mitgebracht. Jetzt stellt euch mal vor, 2015 bis 20.000 Menschen standen vor Jesus, der Jünger. Menschlich gesehen hatten die Jünger irgendwie recht. Geistlich gesehen total daneben. Also, schick sie. Das ist zu groß für uns. Wir schaffen das nicht. Christus ist da. Jesus ist in der Situation. Fang an, die Herausforderung zu begegnen. Sag ihm, Herr, lass mich das sehen, was ich vielleicht nicht sehe. Zweite, was ich sagen will, bring das Wenige, was du hast, vor dem Herrn. Lass es vom Herrn segnen. Die hatten 5 Brote und 2 Fische, aber es war anscheinend zu wenig erstmal für die Jünger und für die Menge. Aber ständig das Wenige wurde erwähnt. Das Wenige wurde erwähnt. Und hier in Vers 17 bis 18 sehen wir, was Jesus hier macht. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts. Erstmal nichts. Ich weiß nicht, in Deutsch klingt das so eine Paradoxie. Da ist so ein Widerspruch drin. Nichts heißt für mich nichts. Und 5 Brote und 2 Fische sind für mich doch was. Merkt ihr, ich meine, man redet so in Deutsch, ja? Aber wir haben nichts außer. Also wir haben nichts außer. Ja, wir haben schon was, aber für uns sind sie nichts. Das reicht nicht. Also komm, Herr, schau dir doch die Herausforderung an und schau dir das, was... Da musst du einfach zugehen, das ist doch nichts. Ich kann mal eben ein bisschen singen. Ich kann mal eben ein bisschen predigen. Ich kann mal eben mit jemandem so gerade mal beten. Ich kann mal eben mal jemand besuchen. Ich kann mal eben so ein Jugendthema halten. Ich kann mal eben auf Straße gehen und jemand mal Trost schenken. Was reicht das für Kurswelt? Was reicht das für Münster? Ich kann mal eben eine Bibelstunde anfangen und gründen, aber das reicht nicht, Herr. Das macht kein Kind satt, ich wollte nichts anderes sagen. Es macht kein Mensch satt. Er sagt, dann bring doch das Wenige, was du hast, zu mir und erlebe doch ein Wunder. Und jetzt möchte ich euch einfach das Wunder vor Augen malen. Wie stellt ihr euch dieses Wunder vor? Also ich am Anfang, als ich das erste Mal las, ich dachte, Jesus hat irgendwie ein Gebet gesprochen. Er hat zumindest gesagt, danke, denn er ist der Herr, der das Brot aus der Erde holt. Und dachte, okay, der hat einfach die Fische auf den Boden fallen lassen und da wurde ein Riesenberg. Ich glaube gar nicht, dass das Wunder so stattfand. Ich bin überzeugt, wenn ich diese Geschichte tiefer betrachte und ich hoffe, ihr geht nach Hause und lasst euch nochmal von dem Wunder begeistern. Ich bin überzeugt, dass dieses Wunder in den Händen der Jünger stattfand. Während sie dienten, Leute, vermehrte sich das Brot und die Fische. Nicht hier ein Riesenberg, kommt, bedient euch, sondern nein, nichts da. Ihr macht die Leute satt. Ich gebe euch das, was du hast. Du hast das Wenige. Du verachtest das vielleicht manchmal, hast Minderwertigkeitskomplexe. Du denkst, das ist nichts und ich bin sowieso nur eine Nummer in der Gemeinde. Das stimmt nicht. Das flüstert dir Satan ins Ohr. Du bist wertvoll. Und da, ich kuschel gerade nicht, glaub mir. Ich bin gar nicht derjenige, der kuschelt in Predigten. Aber ich sag dir nur, das, was du hast, kommt nicht mal von dir. Wenn du jemand bist, der Jesus nachfolgt, das, was du sogar hast, das Wenige, kommt durch den Heiligen Geist, deswegen ist er wertvoll. Und wenn du sagst, das ist nichts, ich bin nur eine Nummer, dann verachtest du Gott höchstpersönlich. Ist das verständlich oder soll ich auf Arabisch nochmal wiederholen? Ja, liebe Leute, damit laufen wir rum. Gerade wir Männer leiden sehr oft, das glaubt ihr Frauen gar nicht. Wir kommen euch so cool vor. Wir leiden oft unter Minderwertigkeitskomplexe. Deswegen rutschen wir immer in die letzte Reihe. Und merken, oh nein, du lass mich doch mal, lass mich irgendwo was Verstecktes machen. Ist toll, Gott sieht alles. Aber wenn du etwas kannst und sagst, ich kann das nicht, dann ist es eine falsche Bescheidenheit. Und falsche Bescheidenheit ist auch eine Sünde. Dieses Wunder war ein Wunder, in dem die Jünger die Brote nahmen und sagten, ja, das ist alles, was wir haben. Jesus sagt, ich segne das und ihr lauft jetzt, läuft jetzt, während ihr gibt, vermehrt sich das. Wenn ihr sie behaltet, dann habt ihr nur noch das, was ihr habt. Versteht ihr das wunderbar? Nicht ich mache einen Riesenberg und die Menge kommt, sondern die Menge wird satt, indem ihr geht. Bring das Wenige, was du hast. Denn oft tun wir so, als würde es reichen, als wir damals so ein Übergabesgebet gesprochen haben. Oder als würde es reichen, wenn wir mal so eine Predigt gehört haben, das reicht doch für die Ewigkeit. Liebe Leute, wir wissen zu viel, um weiterzugeben. Wir haben nicht mal wenig, wir haben sogar zu viel. Ich wünschte mir, wir geben nur 20% von dem, was wir drauf haben, weiter. Dann hätten wir ganz Kursfeld schon ernährt. Nur das Problem ist, es gammelt oft. Wir sammeln und wissen, welche Herausforderung, welche Verantwortung wir haben, aber wir machen daraus Einlegetomaten oder so. Wir irgendwo einlegen und wenn es drauf ankommt und gute Argumente rausbringen, dann will ich der Beste sein. Zack, auf den Tisch. Aber dafür ist es nicht gedacht. Ein Auto hält an der Tankstelle, um zu tanken. Übrigens nicht, um Burger King zu essen. Tankstelle war immer dafür da, um zu tanken. Und wenn ein Auto tankt, ist niemals dafür da, um in der Garage zu packen, sondern um zu fahren. Wir halten gerade an. Wir wollen heute Morgen nicht nur essen. Wir wollen satt werden. Wir wollen aber auch mit dem, was der Herr uns schenkt, weitermachen und weitergeben. Gib das weiter. Bring das Wenige, was du hast, vor dem Herrn. Mach dich mit dem, was du hast, nützlich. Und hör dir das, was ich dir jetzt bitte sage. Du tust, was du kannst, okay? Und ich tue, was ich kann. Und was wir nicht tun, tut der Herr. Abgemacht? Ist doch nicht schwer, oder? Ich kann euch nur sagen, wenn ich auf mich schaue, ich bin oft, und Satan hat ehrlich, ich gebe gerade meine Schwäche zu. Ich bin oft nach Hause gegangen und habe gedacht, was hast du für Mieses da geleistet, getan. Deine Predigt war gar nicht, vergiss es, dein Gespräch mit den Leuten war gar nicht so gerade das Wahre. Wisst ihr, wir denken, wir müssen auch Gottes Rolle übernehmen. Tu bitte, was du kannst. Und ich tue, was ich kann. Und was wir beide nicht können, wird der Herr tun. Wir tun das Mögliche und das Unmögliche tut der Herr. Genau, ich dachte, da ist keiner mehr da. Ja, tut der Herr Jesus. empfange, um geben zu können. Das zweite, bring das Wenige, was du hast, vor dem Herrn, damit es gesegnet wird. Das letzte ist, wer empfangen hat, der muss auch weitergeben. Vers 19, seht ihr in Vers 19 hier, ziemlich am Ende, die Jünger brachen, Jesus brach das Brot, also, und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel und auf und dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Hört mal gut zu. Die Jünger, aber gaben sie dem Volk. Also er gab den Jüngern zuerst und dann die Jünger dem Volk. Wer empfangen hat, der muss auch weitergeben. Hier geht Jesus nicht hin und macht einen Riesenberg. Jesus geht nicht hin und verteilt an die Menge. Zuerst gibt er den Jüngern die Brote, die gesegnete Brote, nicht die Volksmenge. Bitte achtet so ein bisschen mal drauf. Er gibt das seine Anhänger, seine Gläubigen zunächst. Aber seine Gläubigen behalten und sollen das nicht für sich behalten, sondern sie sollten das weitergeben. Und hier, das Volk sollte sich lagern. Das Volk sollte sich lagern. Das ist ein Bild auch für Ordnung. Oft arbeiten wir, und das kenne ich von meiner Kultur, ich muss noch sehr viel dazu lernen, wir arbeiten ein bisschen spontan. Das ist oft gut, nicht immer gut. Denn geleitet soll auch besser als programmiert sein. Ich bin so ein Mischkultur. Zwischen ein bisschen Ordnung und ein bisschen Spontanität. Aber wir arbeiten manchmal nicht mal spontan, sondern ein bisschen willkürlich. Und was mir hier auffällt, ist, dass der Herr die Leute lagern lässt. In Lukas Kapitel 9 hören wir, dass Jesus sie befohlen hat, in 50er Gruppe zu legen. Das ist erstmal ein Bild für mich für Ordnung. Bring erstmal das, was du hast vor dem Herrn und guck mal, welche Gruppe hat Gott dich dafür berufen? Denn die Jünger sollten durch die Gruppen gehen, in aller Ordnung auch dienen und weitergeben, damit so viel wie möglich Menschen erreicht werden. Und ich kenne dieses Bild zum Beispiel von der Menge in Türkei. Da kommt eine Familie und sagt, hey, ich habe einen Auftrag bekommen von meinem Nachbarn, ich sollte für sie auch mal was nehmen. Und meistens glauben wir nicht mehr. Wir wissen, dass die Leute oft auch lügen. Der will das für sich. Aber damit wir auch ein bisschen Ordnung haben, das ist nur ein Bild für das geistliche Bild. Erstellen wir eine ganze Liste und sagen, okay, die Familie, die vorhanden ist, kommt bitte nach vorne, sie steht erstmal auf der Liste. Zweitens, wenn sie aufgerufen wird, komme sie bitte nach vorne und bekommt das, was sie zu essen braucht. Jesus lässt die Leute lagern. Erstmal ist es ein Bild für Ordnung für mich. Zweitens ist es ein Bild für Vertrauen. Ich sehe ein bisschen auch Vertrauen darin, denn die Jünger wollten die Volksmenge aktiv machen Richtung Dörfer. Jesus sagt, legt euch hin. Jetzt ist der Schöpfer hier. Und die Jünger bringen das, was sie haben, wird gesegnet und sie sollen den der ganze Menge ernähren. Die Jünger sollten weitergeben. Ja, Jesus segnet das, was die Jünger in der Hand haben. Und währenddessen geschieht das Wunder. Das haben wir ja schon deutlich, versuchte ich das zu machen. Ja, oft haben wir schon was in der Hand. Und Jesus will, dass wir das weitergeben. Und sie aßen alle, heißt es 20. Nur, wie aßen sie? Sie bekamen durch die Jünger was. Aber wie bekamen denn die Jünger das? Jesus gab ihnen das, was sie hatten, gesegnet und vermehrt. Gesegnet und vermehrt. Und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb. 12 Körbe voll. Ein volles Bild dafür, dass alle satt geworden sind. Nicht, oh, schade, Herr, es war gerade knapp. Ich meine, dein Wunder ist echt toll, ne? Aber wir haben gerade mal so ungefähr 17.000, 3.000 davon blieben so ein bisschen hungrig. Nein, die Jünger gingen hin mit dem Wenigen, was sie hatten, zum Herrn. Der Herr segnete das. Malt euch das Bild ständig vor Augen. Und die Jünger gehen hin und geben weiter und das Essen wird immer mehr. Es wird gesegnet. Das Wunder war direkt in ihren Händen. Sie erlebten das Fortlaufen. Fortlaufen, ah genau, das ist das. Nicht einmal, nein. Während du gehst und jedes Mal, wenn du gehst, vermehrt sich das Brot in deine Hände. Aber du gibst. Und das Schöne noch darin ist, dass die Jünger nicht mit 5 Brote und 2 Fische zurückkamen, aber auch nicht mit leeren Körben zurückkamen, sondern sie kamen mit 12 Körben voll. Das heißt, jeder von ihnen dürfte noch das Wunder unterwegs genießen und darüber meditieren und sagen, was für ein herrlicher Gott du bist. Wie wunderbar du bist, oh Herr. Das heißt, unterwegs genossen sie das. Und Jesus sagte nicht, schmeiß das weg. Ich tue morgen ein Wunder, was ist das, noch ein bisschen Brot? Nein, Jesus sagt, sammelt das. Wir haben genug zu beißen. Ich bin doch der Herr. Nein, merkt euch diesen Satz. Gott geht nicht verschwendet. Segnet und schmeißt mit seinem Segen nicht einfach durch die Gegend oder um. Er segnet bewusst, schickt dich zurück mit dem Segen bewusst. Und das ist nochmal ein Bild für mich. Nicht nur, dass die Jünger das Wunder genießen dürften, sondern das ist auch ein Stück Bild für mich für Nacharbeit. Hey, komm, wir laufen nochmal eine Runde. Vielleicht ist jemand noch da, der nochmal mehr und braucht. Ihr kommt doch nicht pleite zurück. Die Leute werden nicht nur einmal erreicht, er geht nochmal vielleicht und macht die Runde. Wer empfangen hat, der muss auch weitergeben. Wer geben will, der muss auch empfangen. Und das, was ich sagen wollte, empfange, um geben zu können. Bring das Wenige, was du hast, vor dem Herrn. Und wer empfangen hat, der muss auch weitergeben. Ich schließe meine Gedanken einfach damit zusammen. Ich habe eine Verantwortung. Wenn ich das Wenige, was ich habe, vor dem Herrn bringe, der Herr wird es segnen und vermehren. Und wenn du fortgehst mit dem, was der Herr gesegnet hat, unterwegs wirst du das Wunder erleben. Halte dich und beschreib dich nicht ständig für nichts, was du hast, was du vom Herrn zur Verfügung gestellt bekommen hast. Verachte du nicht, bitte. Der Herr segne euch. Möge der Herr euch und mich satt machen und die anderen auch durch uns satt machen.